온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 541. In Ecuador wird gegen die neoliberale Politik der Regierung von Guillermo Lasso gestreikt. Seit dem 13. Juni kommt der kleine Andenstaat nicht mehr zur Ruhe. Mirjana Jandek beleuchtet die Hintergründe des Streiks und die brutale Repression der Regierung. Die Musik im Beitrag stammt vom Kollektiv Mi Copla Lo Mató, das Protestzeilen auf Melodien von bekannten andinen Liedern dichtet. Unser zweiter Beitrag führt uns nach Mexiko. Miriam Flores und Knut Hildebrand haben eine Feria Infantil, einen Kunstmarkt für Kinder, besucht. Ihr hört eine Auskopplung einer in Kürze erscheinenden Audioslideshow über das Frauenkollektiv Manuelta und wie dieses Kinder in vernachlässigten Gegenden bei der Wahrung ihrer Rechte unterstützt. Auch in unserem letzten Beitrag geht es um Kinder und Jugendliche, und zwar solche, die am bewaffneten Konflikt in Kolumbien teilgenommen haben. Steffi Wassermann bespricht einen Dokumentarfilm, der auf ihren Geschichten beruht, und stellt eine Organisation vor, welche die ehemaligen KämpferInnen unterstützt. Doch zuvor hört ihr noch einen Kommentar von Markus Plate zum Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien. Markus' Kommentar basiert auf einem auf Spanisch erschienenen Beitrag, den Sarah Alvarado für Radio Matraca produziert hat. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Ondistas.
Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
Gustavo Petro ist nicht nur der gewählte Präsident, er hat auch die meisten Stimmen erhalten als jemals ein Präsident zuvor. Über 11 Millionen Menschen wählten den linken Kandidaten. Seinen Wahlsieg hat Gustavo Petro vor allem den Frauen, AfrokolumbianerInnen, Indigenen, vielen Campesinas und den Barrios, den armen Vierteln, zu verdanken, den historisch Ausgeschlossenen also. Und damit auch Francia Márquez, Afrokolumbianerin, Feministin, Umweltschützerin, politische Aktivistin, alleinerziehende Mutter.
Después de 214 años.
Nach 214 Jahren haben wir endlich eine Volksregierung. Eine Regierung der Menschen mit Schwielen an den Händen, der einfachen Leute. Eine Regierung der Niemande in Kolumbien.
El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia.
Als Los Nadies hatte sie eben diese von der traditionellen Politik Ausgeschlossenen im Wahlkampf bezeichnet, die Niemande. Auch Márquez wurde als Niemand geboren, in Yolombó, einem Dorf in der Provinz Cauca, einer der ärmsten Provinzen Kolumbiens, im Südwesten des Landes zwischen Anden und Pazifik. Márquez repräsentiert das Leben vieler Frauen in Kolumbien. Sie wurde mit 16 Mutter, musste ihre Heimat unter Todesdrohung verlassen, arbeitete als Putzfrau und schlug schließlich mit einem abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaften den Weg in den Aktivismus und schließlich in die Politik ein. 2014 führte Márquez einen Protestmarsch von 80 Frauen an, die 560 Kilometer in die Hauptstadt Bogotá zurücklegten, um die Entfernung aller illegalen Bergbauaktivitäten aus ihrer Gemeinde zu fordern. 2018 erlangte sie mit der Verleihung des Goldman-Umweltpreises für ihr Engagement auch breitere internationale Bekanntschaft. Mit dem Wahlsieg der Linken und der gewählten Vizepräsidentin Francia Márquez haben Frauen in Kolumbien also Geschichte gemacht. Und natürlich sind sie am Wahlabend, dem 19. Juni 2022, erneut mit Fahnen, Musik und Bannern auf die Straße gegangen. Dieses Mal aber, um zu feiern. Natürlich auch Gustavo Petro, den neuen Präsidenten Kolumbiens. Im Wahlkampf hatte der ehemalige Stadtguerillero und spätere Bürgermeister von Bogotá einen Wandel hin zum Frieden, eine Transformation von einem extraktivistischen Wirtschaftsmodell hin zu einer produktiven und kollaborativen Ökonomie versprochen. Direkt nach seiner Wahl hatte er bereits die Freilassung der jungen Menschen angekündigt, die während der Proteste und der gewaltsamen Reaktion der Sicherheitskräfte im Jahr 2021 verhaftet worden waren. Leicht wird es für die neue Regierung nicht, das Angekündigte umzusetzen. In einem Land, das über Jahrzehnte strukturell rechts tickt, dessen Massenmedien rechte Propaganda betreiben, in denen die Rechte die Armee gegen Aufständische und Proteste einsetzte und paramilitärische Terrorgruppen befiehlt. Im Kongress hat die Linke keine Mehrheit, da werden mitunter schmerzliche Kompromisse gemacht werden müssen. Aber der Wahlsieg an sich ist ebenso historisch wie die erste afrokolumbianische Vizepräsidentin Márquez. Los Nadies, die Niemande, dürfen sich erstmals durch die Regierung in Bogotá vertreten fühlen.
Es gibt kein Reis, es gibt kein Mais. Alles ist teuer in diesem Land. Das singen Protestierende auf einer Demo am 16. Juni in Cuenca. Diese Demo ist Teil der landesweiten Streikwelle, die seit Montag, den 13. Juni, durch Ecuador schwappt. Alles ist teuer in diesem Land. Das könnte eine direkte Antwort an den Präsidenten Guillermo Lasso von der neoliberalen Partei CREO sein. Der sagte nämlich, es gebe gar keinen Anlass für diese aktuelle Protestwelle. Anders als im Oktober 2019. Auslöser der Proteste damals war ein Dekret, das angeordnet hatte, die Subventionen für Treibstoff ersatzlos zu streichen. Das hätte die Spritpreise in die Höhe schnellen lassen. Für tausende EcuadorianerInnen ist aber die Neoliberalisierung der ecuadorianischen Politik Auslöser genug. Sie spüren in ihrem Alltag die Folgen von Wirtschaftskrise, Pandemie, Ukraine-Krieg und den vom Internationalen Währungsfonds auferlegten Sparmaßnahmen. Die Demo-Teilnehmerin Guadalupe Shingri erzählt zum Beispiel:
Ich bin Guadalupe Shingri, Quechua-Indigene und Lehrerin. Hier auf der Demo steht auf einigen Schildern: Wir wollen leben, nicht überleben. Unser Gehalt als LehrerInnen wurde seit 14 Jahren nicht erhöht. Im Alltag merken wir die steigenden Lebensmittelpreise. Da reicht kein Lohn mehr aus. Der Präsident sagt, nächstes Jahr werden unsere Löhne erhöht. Aber da frage ich, sollen wir dann erst nächstes Jahr essen? Nein, mein Herr, wir brauchen jeden Tag etwas auf dem Tisch.
Und eine andere Demo-Teilnehmerin liefert dazu die entsprechenden Zahlen.
Hola, mi nombre es Liz Shingri, yo soy activista feminista.
Hallo, ich heiße Liz Shingri, ich bin feministische Aktivistin. Wir sind heute auf dem Streik in Cuenca, Ecuador, und begleiten die sozialen Organisationen, die für würdige Lebensbedingungen protestieren. ArbeiterInnen, GewerkschaftlerInnen, FeministInnen und Studierende. In Ecuador haben nur 3 von 10 Personen eine würdige Arbeit. Davon verdienen viele Menschen nur den Mindestlohn. Aber die monatlichen Lebenskosten übersteigen diesen Mindestlohn um $120. Die Prekarisierung wird immer stärker, die Lebensmittel immer teurer. In nur einem Monat haben sich die Preise für Grundnahrungsmittel wie Öl und Reis verdoppelt. Und sie steigen weiter.
Die Zahlen, die Liz Shingri hier genannt hat, decken sich in etwa mit den Angaben des Nationalen Statistikinstituts. Demnach lagen die monatlichen Lebenshaltungskosten für einen 4-köpfigen Haushalt im April 2022 bei rund $730. Der Mindestlohn beträgt aktuell hingegen jedoch nur $425. In Haushalten, in denen es nur ein Einkommen gibt, reicht der Lohn also nicht zum Leben. Nicht zuletzt deswegen haben der indigene Dachverband CONAIE und andere Organisationen zu Beginn der Proteste einen Katalog mit 10 klaren Forderungen an die Regierung vorgelegt. Es geht unter anderem darum, dass Schulden erlassen, Arbeits- und Existenzbedingungen gesichert und indigene Rechte geachtet werden. Auf der Demo in Cuenca erzählt die Lehrerin Cisa Pacari Wakasela Walan, was für sie die wichtigsten Forderungen sind.
Ich bin Indigene vom Volk der Saraguro und ehemalige Vizepräsidentin der Nationalen Lehrergewerkschaft. Die indigene Bewegung stellt 10 Forderungen, die erfüllt werden müssen. Die erste ist, die Treibstoffpreise nicht zu erhöhen, denn das macht das ganze Leben teurer. Der zweite Punkt, der wichtig für uns ist, ist das Verbot von Bergbau in indigenen Gemeinden. Drittens, Gesundheit und Bildung. Denn das Bildungssystem befindet sich im Ausverkauf. Wir müssen die Sozialversicherung verteidigen, denn wir pensionierte Lehrerinnen und Lehrer beziehen kein würdiges Einkommen.
Auf die Forderungen der Streikenden reagierte Präsident Guillermo Lasso am 5. Tag der Proteste mit 8 Angeboten. Unter anderem sollte der Treibstoffpreis auf aktuellem Niveau eingefroren werden, Schulden in geringer Höhe sollten erlassen werden, es wurden finanzielle Unterstützungen für kleine und mittlere ProduzentInnen zugesagt und man wolle das Budget für interkulturelle Bildung verdoppeln. Die CONAIE wies jedoch darauf hin, dass diese Angebote unkonkret seien und dass es zu den meisten keine entsprechenden rechtlich bindenden Zusagen gebe. Die Angebote zeugen insgesamt also von mangelndem politischem Willen, ließ die Konaille verlauten. Zusätzlich hatte das ecuadorianische Staatsoberhaupt mitten in den Tagen des Nationalstreiks ein weiteres Dekret erlassen, das die Neoliberalisierung vorantreibt. Es soll durch Personalabbau den Staat verschlanken. Zu Massenentlassungen werde es aber nicht kommen, ließ die Regierung verlauten. Am 22. Juni riefen verschiedene internationale Institutionen, darunter die EU und die UNO, beide Seiten zu einem Dialog auf. Während Präsident Lasso schnell positiv darauf reagierte, wies der indigene Dachverband die Einladung zurück.
No acudiremos a llamados de actores con nula legitimidad.
Wir werden keinem Aufruf von Akteuren folgen, die keinerlei Legitimität besitzen, haben wir hier gerade den Vorsitzenden der Conaille, Leonidas Issa, gehört. Zuvor hatte er mehrfach darauf hingewiesen, dass die indigenen Organisationen nicht mehr bereit seien, weiter hinter verschlossenen Türen zu verhandeln. Das habe man bereits das ganze letzte Jahr über gemacht, ohne zu Ergebnissen zu kommen. Jetzt erwarte man daher öffentliche Reaktionen des Präsidenten. Neben den für die Conaille unzureichenden Angeboten war die Antwort der Regierung auf die Proteste bislang vor allem starke Repression und Kriminalisierung. In der ersten Nacht der Proteste wurde Leonidas Issa für 24 Stunden festgenommen. Über mehrere Stunden war sein Verbleib unbekannt. Am 17. Juni wurde in 3 nördlichen Provinzen der Ausnahmezustand verhängt und später noch auf 3 weitere ausgeweitet. Der Präsident des indigenen Dachverbandes verurteilte das Vorgehen der Regierung in einer öffentlichen Erklärung.
Desde el primer día de movilización, el gobierno nacional ha empleado una estrategia basada casi exclusivamente en el uso de la fuerza.
Seit dem ersten Tag der Proteste beruhte die Strategie der Regierung fast ausschließlich auf gewaltvoller Repression. Illegale Festnahmen unserer Vorsitzenden, Angriffe auf Streikposten und Polizeigewalt gegen Protestierende. Die Regierung ist sogar so weit gegangen, die Nationalversammlung zu militarisieren, das Kulturzentrum polizeilich zu räumen und die humanitären Zentren in den Universitäten militärisch zu umzingeln.
Verschiedene Menschenrechtsorganisationen zählen bis zum 23. Juni 129 Fälle staatlicher Gewalt. 5 Menschen sind bis dahin durch Angriffe durch Polizei und Militär ums Leben gekommen. Seit Tagen wird ein Ruf immer lauter. Lasso raus, Lasso raus. Und das ist in Ecuador nicht unbedingt nur ein leerer Spruch. In dem Andenstaat wurden von 1996 bis 2005 3 Präsidenten zu Fall gebracht. Mittlerweile haben sich bereits einige Abgeordnete zusammengetan, um Präsident Lasso per verfassungsrechtlichem Erlass abzusetzen. Man spekuliert darüber, dass vorgezogene Neuwahlen dem ehemaligen Präsidenten Rafael Correa zurück an die Spitze des Landes verhelfen könnten. Lasso und seine AnhängerInnen bezeichnen die Protestierenden derweil als Demokratiefeinde, als Terroristinnen und als Kriminelle. In den sozialen Medien kursieren diverse Videos und Berichte von Plünderungen und Gewalthandlungen von angeblichen oder tatsächlichen Streikenden. Auf den Straßen Quitos und Cuencas wurden Protestierende von teils bewaffneten Gruppen der Mittel- und Oberschicht bedroht und angegriffen. Angesichts der eskalierenden Gewalt ruft der indigene Dachverband Conaille immer wieder zu friedlichem Protest auf. Liz Chingri, die feministische Aktivistin aus Cuenca, die wir zu Beginn schon einmal gehört haben, findet:
Die Protestierenden werden als Vandalen und Kriminelle bezeichnet. Dabei wissen wir doch alle, dass das wirklich Kriminelle ist, dass es keine würdigen Lebensbedingungen gibt.
Der Kampf für diese würdigen Lebensbedingungen wird weitergehen. Ein Ende des Streiks scheint derzeit nicht in Sicht. Die indigenen Verbände beraten über das weitere Vorgehen, während das Parlament die Möglichkeiten auslotet, den Präsidenten abzusetzen.
Musik
Mexiko ist eines der Länder mit den höchsten Femizidraten der Welt. Durch die Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft. Eingesperrt mit ihren Peinigern sind vor allem Mädchen und junge Frauen der zunehmenden sexuellen Gewalt schutzlos ausgeliefert. Aber es trifft auch die Jungen. Dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF zufolge sind 63% der Kinder unter 14 Jahren physischer Gewalt ausgesetzt. Wie sie sich dagegen wehren können, möchte das mexikanische Frauenkollektiv Mano Vuelta den Betroffenen zeigen.
Santa Rosa liegt in der Peripherie Oaxacas, der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates. Hier leben MigrantInnen, Indigene und AfroamerikanerInnen. Doch obwohl Oaxaca als UNESCO-Weltkulturerbe mit einem reichen Kulturleben aufwartet, ist davon in Santa Rosa, keine 6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, kaum etwas zu spüren.
Niños de la colonia circunvecina ya va dar inicio la feria infantil.
Um auch Kinder in vernachlässigten Gegenden am Kulturleben teilhaben zu lassen, hat sich 2017 das Frauenkollektiv Mano Vuelta gegründet. Die mittlerweile 11 Frauen stammen aus allen Teilen des Bundesstaates Oaxaca.
Unser Verein wird von indigenen und afromexikanischen Frauen getragen. Wir unterstützen mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen Kinder und Heranwachsende,
erklärt Indira Rodriguez Rios. Rios ist Koordinatorin des Bildungsbereiches von Mano Vuelta. Nach Santa Rosa ist sie mit ihren Compañeras gekommen, um eine Feria Infantil abzuhalten. Für einen Nachmittag haben sie das kleine Basketballfeld des Stadtteils in einen Ort verwandelt, der ganz den Rechten von Kindern gewidmet ist.
Wir führen hier 4 Workshops durch und es gibt ein Radiostudio. Mithilfe des Radios sollen die Mädchen und Jungen ihre Forderungen zu Gehör bringen. Und das mit Fokus auf die Rechte der Kinder.
Beschreibt Rodriguez Rios das Geschehen auf dem Basketballfeld. Rios Kollegin Gie Juarez Leiva ist die Moderatorin von Mano Vuelta Radio. Juarez Leiva interviewt die jungen Gäste der Station. Sie befragt die Kinder zu ihren Erlebnissen auf dem Markt, aber auch zum Leben im Viertel und wie sie die letzten 2 Jahre Pandemie verbracht haben.
Während der 2 Jahre Covid, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr nicht auf die Straße raus konntet?
Eingesperrt, gelangweilt.
Wenn ihr etwas von der Regierung fordern könntet, damit Kinder besser ihre Rechte wahrnehmen können, was wäre das?
Notrufnummern sollten bekannter gemacht werden, wegen der Misshandlung zu Hause und der Sicherheit auf der Straße.
Die Pandemie ist auch an Santa Rosa nicht spurlos vorbeigegangen. Das zum Schutz vor Corona-Infektionen gebetsmühlenartig wiederholte Quédate en casa, bleib zu Hause, hatte vor allem für Mädchen schlimme Folgen.
Quédate en casa führte in Mexiko zu einem starken Anstieg häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe auf Mädchen und junge Frauen.
Weiß Rodriguez Rios zu berichten. Aber Mano Vuelta ist nicht nur gekommen, um mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Forderungen zu sprechen. In den Workshops gibt es auch praktische Tipps, wie sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Mithilfe von Fotokarten und einem einfachen Bingo-System erklärt Rodriguez Rios auf spielerische Art den Kindern ihre Rechte in Bezug auf Sexualität und Fortpflanzung. Ein weiterer Workshop ist der Wahrung der Privatsphäre in den sozialen Netzwerken gewidmet.
Es gibt auch einen Workshop, in dem die Kinder lernen, ein sicheres Passwort für soziale Netze zu erstellen. Ein erster Schritt Richtung digitale Sicherheit.
Soziale Netzwerke und welche Gefahren von ihnen ausgehen können, spielen auch bei dem Theaterstück, mit dem die Feria Infantil schließt, eine Rolle. Das Stück handelt von sexueller Ausbeutung. Im Mittelpunkt steht Meche, ein junges Mädchen, das über Facebook einen Mann kennenlernt. Um den ärmlichen Verhältnissen in ihrem Elternhaus zu entfliehen, beschließt Meche, zu dem Mann zu ziehen. ohne zu wissen, was sie bei ihm erwartet. Nach der Vorstellung wollen wir von den jungen ZuschauerInnen wissen, wie ihnen der Nachmittag auf der Feria Infantil gefallen hat.
An welchen Workshops habt ihr teilgenommen?
Wo sie Sachen gefragt haben, beim Radio.
Wie hat euch das Stück gefallen?
Sehr gut. Habe gelernt, dass es nicht so gut ist, ständig im Netz zu surfen.
Am Ende des Tages sind nicht nur die Kinder glücklich. Auch die MitarbeiterInnen von Manuelta sind zufrieden mit dem Erfolg der Feria Infantil. Schon jetzt ist klar, es wird mehr davon geben. Und im Sommer besucht das Frauenkollektiv wieder eine indigene Gemeinde, fernab der Hauptstadt, um Mädchen und Jungen auf einem mehrtägigen Markt über ihre Rechte aufzuklären. Denn auf dem Land gibt es noch weniger Angebote für Kinder und Jugendliche. Wer den im Juli stattfindenden Kunstmarkt von Manuelta unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun. Im Nachrichtenteil unserer Webseite erklären wir wie. In Kolumbien herrscht seit Jahrzehnten ein bewaffneter Konflikt. Trotz des Friedensvertrages zwischen Regierung und der FARC geht der Bürgerkrieg in vielen Regionen des Landes weiter. Eine wenig beachtete Opfergruppe sind Kinder und Jugendliche, die von den verschiedenen bewaffneten Akteuren für den Krieg rekrutiert wurden und bis heute werden. Ein Dokumentarfilm erzählt ihre Geschichten aus eigener Perspektive.
Tenía 9 años cuando fui reclutada por las FARC.
Ich war 9, als ich von der FARC rekrutiert wurde. Ich war 15, ich war 11. So beginnt der Dokumentarfilm Operation Berlin, La Niñez que peleó la guerra. Sinngemäß übersetzt, Operation Berlin, die Kinder, die den Krieg in Kolumbien kämpften. Der Name Berlin bezieht sich auf den Berg Páramo de Berlin, im Norden des Landes an der Grenze zu Venezuela. Im Film berichten ehemalige minderjährige KämpferInnen, warum sie sich damals der FARC anschlossen. Um die Identität der Überlebenden zu schützen, wurden die Originalzitate von SchauspielerInnen eingesprochen. Die Personen und Szenen im Film sind oft nur gezeichnet.
Un día me dijeron que tenía que ir al borde del río a las 6 de la tarde. En mi inocencia pensé que de pronto era uno de mis tíos que había venido al pueblo. Cuando nosotras llegamos al borde del río, me dicen, venimos por usted.
Los guerrilleros pintaban pajaritos de oro. Que si yo me iba con ellos, iban a ayudar económicamente a mi mamá. Y yo al verla a ella sufriendo y pasando tantas necesidades, accedí a irme.
Cuando llegó el comandante y me dijo, oiga, venga chino, ¿por qué no se va con nosotros? ¿No le gustaría andar así como yo?
Es gab Fälle von Zwangsrekrutierung. Viele der Kinder und Jugendlichen entschieden sich aber scheinbar freiwillig zu den Waffen zu greifen. Um der Perspektivlosigkeit zu entfliehen. Weil die Guerilla versprach, die zurückbleibende Familie finanziell zu unterstützen oder sie mit anderen Versprechungen lockte. Und für Mädchen bedeutet die Entscheidung für den bewaffneten Kampf mehr Selbstbestimmung, ist doch in ländlichen Regionen ihr Leben als Hausfrau und junge Mutter sonst vorgezeichnet.
Ahí empezó a ejecutarse la Operación Berlín.
Die Militäroffensive Operación Berlín der kolumbianischen Armee im Jahr 2000-2001 steht im Zentrum des Dokumentarfilms. Sie hatte zum Ziel, eine Einheit der FARC-Guerilla aufzureiben, ja auszulöschen. Die FARC-Einheit bestand nicht nur aus erwachsenen KämpferInnen. Es gibt bis heute keine gesicherten Zahlen. Es wird aber geschätzt, dass von 400 Personen mindestens ein Drittel Kinder und Jugendliche waren. Also etwa 150 KämpferInnen.
Es gab bislang nur eine Version über die Operation Berlin, die Version des Militärs. Sie wurde sogar zu einem der erfolgreichsten Einsätze des Militärs gegen die Guerilla erklärt. Auch der damalige Präsident Pastrana empfing alle Soldaten feierlich, um sie auszuzeichnen.
Sagt José Luis Campo. Der gebürtige Spanier lebt seit fast 50 Jahren in Kolumbien. Er hat dort die NGO Ben Posta aufgebaut, die sich um ehemalige minderjährige KämpferInnen kümmert. Auch Überlebende der Operation Berlin hat die Organisation betreut. Die Hälfte der fast 150 Minderjährigen, die auf der Seite der FARC kämpften, kamen während der Militäroperation ums Leben. Und die Militärführung hatte im Vorfeld Kenntnis davon gehabt, dass viele der KämpferInnen Kinder und Jugendliche waren.
Die Beteiligung von Kindern ist ein fester Bestandteil eines jeden internen Konflikts. Jede Gruppe, die behauptet, es gäbe keine Kinder, lügt. Es ist eine Lüge, denn wo immer es einen internen bewaffneten Konflikt gibt, sind auch Kinder beteiligt. So ist es immer und überall auf der Welt.
Trotzdem ging die kolumbianische Armee über Wochen mit ihrer militärischen Übermacht gegen die FARC-Einheit vor. Mit dem Dokumentarfilm und auch vor der Sonderjustiz für den Frieden, kurz JEP, erzählen die Überlebenden nun ihre Version der Geschichte. Es ist eine Geschichte von Gewalt und Kriegsverbrechen gegen Minderjährige. Eine Geschichte davon, dass Kinder und Jugendliche exekutiert wurden, auch nachdem sie sich dem Militär ergeben hatten. Die JEP ist eine Errungenschaft des Friedensvertrags, um Verbrechen, die während des bewaffneten Konflikts begangen wurden, aufzuklären und zu bestrafen.
Es war grausam und barbarisch. Sowohl die Rekrutierung durch die FARC als auch die Verfolgung, Inhaftierung, Folterung und Ermordung vieler Kinder durch das Militär.
Konfrontiert Saul Franco, Mitglied der kolumbianischen Wahrheitskommission, den ehemaligen Präsidenten Pastrana, bei einer öffentlichen Anhörung zu den Verbrechen der Operation Berlin. Jener Präsident, der seinerzeit die Militärs für ihren Einsatz in der Operation auszeichnete. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die sich damals der FARC anschlossen und der Operation Berlin ausgesetzt waren, stammten aus entlegenen Gemeinden, wo der Staat nicht präsent ist, wo es kaum Zugang zu Bildung, zu einer Ausbildung oder zu regulärer Arbeit gibt.
Die Rekrutierung hat ein Vorher, ein Mittendrin und ein Nachher. Und sie hat bestimmte Ursachen,
sagt José Luis Campo von der NGO Bemposta.
Es gibt Kinder, die 1,5 Stunden zu Fuß zur Schule gehen, mit dem Risiko, dass sie dort durch vermintes Gelände müssen. Mit anderen Worten, der Staat ist in diesen Gebieten vollkommen abwesend.
Es gibt Regionen in Kolumbien, die seit Jahrzehnten von Guerillas oder Paramilitärs kontrolliert werden. Die Demobilisierung der FARC nach 2016 führte nicht zu mehr staatlicher Kontrolle dieser Regionen, sondern andere bewaffnete Akteure bemächtigten sich der ehemals durch die FARC kontrollierten Territorien. Die JEP, die Sonderjustiz für den Frieden, spricht davon, dass allein die FARC in dem über 50 Jahre andauernden Konflikt fast 20.000 Kinder und Jugendliche rekrutierte. Zwar nimmt die absolute Zahl in den vergangenen Jahren ab, aber noch immer finden Rekrutierungen von Abspaltung der FARC, aber auch von ELN und Paramilitärs statt.
Die Kinder, mit denen wir arbeiten, sagen, wenn die Situation, die uns gezwungen hat, uns der Guerilla anzuschließen, anhält, werden Kinder weiterhin in den Krieg gehen.
Bisher gibt es nur wenig Anzeichen dafür, dass die strukturellen Bedingungen sich tatsächlich ändern. Für den Frieden in Kolumbien verheißt das nichts Gutes. Und ebenso wenig für die Kinder und Jugendlichen, die gefährdet sind, als KämpferInnen rekrutiert zu werden.
Ich sage immer, dass die Auswirkungen auf das Leben der Kinder das Thermometer sind, das die Temperatur des Krankheitszustands der Gesellschaft misst.
Die Kinder und Jugendlichen sind durch ihre Erfahrung als KämpferInnen traumatisiert. Und viele waren es bereits durch die sozialen Umstände, die sie dazu brachten, sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen.
Es sind immer die Kinder, die Frauen, die Wehrlosesten, die die Konsequenzen tragen und die am wenigsten Verantwortung für die Situation haben.
Die Organisation Bemposta, deren Leiter José Luis Campo ist, hilft den Kindern, einen Weg in die Gesellschaft zu finden, die nie einen Platz für sie hatte. In eine Gesellschaft, die ihnen mit Misstrauen entgegentritt, weil sie eine Vergangenheit als KämpferInnen haben.
Man kann nicht auf der Grundlage von Stigmatisierung erziehen. Das heißt, Bemposta ist auf der Grundlage der Würde des Lebens von Kindern aufgebaut.
Bei Bemposta lernen die Kinder, in einer Gemeinschaft zu leben, die nicht nach Befehl und Gehorsam funktioniert.
Ein Mädchen, das einmal rekrutiert war, sagte, die Kugeln konnten meine Träume nicht zerstören.
Einige der Kinder von damals sind heute ÄrztInnen und LehrerInnen. Sie sind ihren Träumen gefolgt und sie haben ihren Weg gefunden, jenseits der Gewalt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.